Ein gestärktes Immunsystem bringt uns mit höherer Wahrscheinlichkeit gesund durchs Jahr. Aber wie schaut unser Immunsystem genau aus? Wie funktioniert es? Und wie können wir es stärken? Darüber reden wir in unserer aktuellen Podcast-Folge.
Ohne Nebenwirkungen. Der Steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.
Wie immer habe ich Expertinnen aus den Steirischen Apotheken eingeladen. Willkommen Apothekerin und Präsidentin der Steirischen Apothekerkammer Alexandra Fuchsbicher.
Hallo Roland.
Und Apothekerin Helga Mann.
Hallo Roland.
Hallo. Starten wir einmal mit ein bisschen Biologieunterricht. Ich denke, jedem interessiert, wie sein eigener Körper funktioniert. Vieles haben wir ja in der Schule gelernt, vieles aber auch wieder vergessen. Was ist unser Immunsystem grob definiert, Helga?
Also unser Immunsystem ist jetzt kein Organ wie das Herz oder die Niere, sondern ist ein komplexes Netzwerk, das die Funktion hat, schädliche Mikroorganismen oder schädliche Stoffe abzuwehren, also zu erkennen und abzuwehren. Ja, das sind Bakterien, die sind bekannt, Viren oder Pilze oder andere Schadstoffe. Und es ist so, dass dieses Immunsystem natürlich gewisse Hauptkomponenten hat, die man auch kennt. Da gibt es einmal das Knochenmark, es gibt den Thymus, es gibt das lymphatische System und die Lymphknoten. Es gibt die Milz, die Mandeln und unseren Darm, der eine sehr große Oberfläche ausmacht, wo sich auch Abwehrzellen befinden.
Vielleicht können wir uns das genauer anschauen. Also du hast das Knochenmark erwähnt. Was passiert denn da genau?
Also der Mensch hat ja verschiedene Arten von Knochen. Wir haben Röhrenknochen, wir haben Knochen, die ganz kompakt sind und wir haben vor allem in den Röhrenknochen im Inneren dieses Knochenmark, das ein Teil unseres Immunsystems ausmacht. Hier werden ganz einfach erklärt Zellen gebildet, die Stoffe, die nicht in den Körper gehen, abfangen. Das ist unsere Körperpolizei. Das heißt, die werden dort gebildet, diese Lymphozyten, und diese Lymphozyten wandern über das Blut im Körper herum, und sobald die irgendwo merken, da ist was, was nicht hingehört, sammeln sie das ein, umzingeln das quasi, machen das unschädlich, und dadurch können böse Viren und Bakterien abgefangen werden. Diese Knochenpolizei macht einen großen Teil unseres Immunsystems aus, und das ist was ganz Wichtiges, weil das ist ein unspezifisches Immunsystem. Das heißt, es ist ganz egal, welche Art von bösen Feinden für unser Immunsystem und für unseren Körper da in den Körper kommen. Die werden da abgefangen, die umzingeln das und machen es unschädlich und fressen es bis zu einem gewissen Zeitpunkt auf. Und dafür brauchen wir unser Knochenmark. Und da gibt es verschiedene Krankheiten, wo das Knochenmark einfach nicht mehr arbeiten kann. Das ist dann wirklich ein großer Schaden für unser Immunsystem. Aber bei den meisten von uns funktioniert das wunderbar.
Ich habe einigen Kolleginnen und Kollegen in unserer Redaktion die Frage gestellt, was ist der Thymus? Die meisten haben mit Schulterzucken geantwortet und ich muss ehrlich sagen, ich hätte auch keine Ahnung gehabt. Helga, bitte klär uns auf.
Ja, das ist eine gute Frage. Der Thymus ist etwas, was wirklich nicht mehr so oft vorkommt, was wir an der Uni lernen und dann in Vergessenheit gerät. Und so ist es auch mit ihm. Der Thymus oder auch das Pries befindet sich hinter dem Brustbein und ist vor allem bei den Babys, bei den Kleinkindern aktiv und wird dann immer schwächer. Bei uns ist es eigentlich nur mehr ein Fettpölsterchen, das nicht mehr aktiv ist, ja. Und deswegen, wie gesagt, gerät es in Vergessenheit, weil es einfach nicht mehr so aktiv ist. Der Thymus ist aber ganz wichtig, weil er die T-Zellen, die aus dem Knochenmark kommen, prägt. Er prägt sie, um zu erkennen, welcher fremder Stoff jetzt von außen eindringt, der uns schaden könnte. Und das ist ganz wichtig.
Der Thymus ist bei mir nur ein Fettpölsterchen. Kann das sein, dass der irgendwann in den Nabelbereich runterrutscht, oder?
Nein, das glaube ich nicht. Da gibt es keine Ausreden.
Alles klar, das ist was anderes.
Die Rutsche gibt es nicht.
Unsere Abwehrzellen müssen ja irgendwie im Körper transportiert werden. Was ist dafür verantwortlich, Alexandra?
Ja, unser Blut- und Kreislaufsystem. Das heißt, wir haben venöses und arterielles Blut und das lymphatische System zusätzlich noch. Das heißt, wir haben auf der einen Seite den Transport über die Blutadern und auf der anderen Seite über die Lymphe. Die Lymphe ist ein Gefäßsystem, genauso wie das Blutsystem, das im ganzen Körper verteilt ist. Es gibt verschiedene Stellen wie die Lymphknoten, wo dann zusätzlich noch Abwehrstoffe produziert werden. Und wir kennen ja alle, wenn jemand jetzt zum Beispiel krank ist, dann wird diese Lymphe hochaktiv und die Lymphknoten zeichnen sich dann oft recht deutlich ab und man kann sie sogar tasten. Diese Lymphknoten Knoten sind vor allem im Halsbereich gut tastbar, auch in der Leiste gut tastbar. Und da kann man dann schon mal spüren, wenn jemand nicht gesund ist, dass die Lymphknoten teilweise sogar gut herausstehen und wirklich gut fühlbar sind. Da merkt man, jetzt ist das Lymphsystem hochaktiv.
Alles klar. Eine wichtige Aufgabe hat auch unsere Milz. Es gibt viele Menschen, denen die Milz wegen einer Verletzung oder Krankheit entfernt werden hat müssen. Wie kann man ohne Milz leben?
Naja, die Milz ist einmal dafür da, dass sie die Abwehrzellen einfach speichert, beziehungsweise die Abwehrzellen haben ja auch ein Ablaufdatum und können dann nicht mehr so arbeiten. Das heißt, sie entsorgen sie auch. Man kann ohne Milz leben, ja, aber das Immunsystem ist natürlich etwas geschwächt. Man muss natürlich dann vorsichtiger sein, das stimmt schon, ja.
Ohne geht's auch bei den Mandeln, aber auch die haben wir nicht umsonst, Alexandra.
Genau. Also die Mandeln sind so die erste Anlaufstelle für die Erreger. Wenn wir die über den Mund oder über die Nase einatmen, dann kommen sie irgendwann an diesen Tonsillen oder Mandeln vorbei. Das ist ein paarweise angelegtes, ungefähr bohnengroßes Organ. Hier werden auch Abwehrstoffe gebildet. Das heißt, Bakterien und Keime, die hier andocken, werden hier auch schon einmal gebunden. Und wir kennen das ja von den Kindern, dass hier die Mandeln sehr hochaktiv sind und oft sich dann auch entzünden. Und bei jeder Entzündung, das ist immer ein Zeichen, dass die hochaktiv ist und dass hier Prozesse stattfinden, die eben mit der Abwehr zu tun haben. Mit jeder Entzündung entstehen dann eben Schäden an diesen Mandeln. Da können so richtig wie ein Mondkrater entstehen, wo sich dann Keime und Bakterien noch mehr ansetzen. Und das führt dann zu immer weiteren Verletzungen der Mandel. Und irgendwann einmal werden die immer größer. Und das kann dann dazu führen, dass die Mandeln eben entfernt werden müssen, weil das dann zu Schluckbeschwerden führen kann. Es können hier teilweise sogar kleine Blutgerinnsel entstehen. Und das ist dann nicht so ungefährlich, weil es auch zu Blutungen der Mandel führen kann. Und deswegen werden die dann sehr oft bei im jugendlichen Alter, so meistens so im Schulalter herum, sehr oft entfernt, weil bis dorthin schon viele entzündliche Prozesse an diesen Mandeln entstanden sind. Und dann nimmt man sie lieber raus, bevor da ein Risiko entsteht. Aber sie sind so die erste Anlaufstelle im Körper. Das ist quasi gleich da hinten an der Gurgel, mehr oder minder. Und dadurch kommt hier die Luft vorbei, die Keime und Bakterien werden hier als erstes aufgefangen und die werden dann entfernt und man verlässt sich dann auf den Rest des Immunsystems. Das ist ja dann auch schon besser ausgeprägt, umso älter man wird.
Und der Darm spielt auch eine Rolle beim Immunsystem? Welche?
Der Darm spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil es eine irrsinnig große Oberfläche ist, ja, und dort sehr viele Abwehrzellen auch gespeichert werden. Und in den Darm kommen natürlich auch schädliche Stoffe, die gut abgewehrt werden müssen. Der Darm ist ja wichtig für die Verarbeitung der Nahrung oder beziehungsweise im Magen-Darm-Trakt wird die Nahrung verarbeitet. Da gewinnen wir ja Vitamine und Nährstoffe draus, die ja arbeiten müssen. Und wenn schädliche Stoffe dort sind oder wenn die Darmflora nicht intakt ist, ja, dann haben wir diese Nährstoffe nicht zur Verfügung und das Immunsystem hat sie auch nicht zur Verfügung. Deswegen ist es ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten kann man fast sagen, ein großes Thema geworden, den Darm oder die Darmflora zu stärken mit Präbiotika, mit Probiotika. Das ist mittlerweile, glaube ich, für jeden schon ein Begriff.
Man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass diese große Oberfläche des Darms, sowohl des Dünn- als auch des Dickdarms, hauptsächlich allerdings im Dünndarm, ausschaut wie eine Samtoberfläche. Das sind so kleine Zotten und kleinste Ausstülpungen, wo eben Nährstoffe aufgenommen werden und wo auch Abwehrkräfte quasi gepunkert sind oder Abwehrzellen gepunkert sind. Und umso dicker das Samtflor ist, umso stärker ist unsere Fähigkeit, Mikronährstoffe, Nährstoffe aufzunehmen und umso stärker ist auch unser Immunsystem. Also der Sitz des Immunsystems im Darm wird nicht umsonst propagiert. Also der Darm ist einer unserer größten Faktoren in Bezug auf das Immunsystem.
Alles klar. Unser Immunsystem besteht aus zwei Teilen. Wie unterscheiden die sich und was passiert da genau?
Es gibt das spezifische und das unspezifische Immunsystem. Das unspezifische hat die Funktion als Ersthelfer. Ja? Da ist ganz egal, was daherkommt. Wir stürzen uns darauf und unser unspezifisches Immunsystem bekämpft alles, was Sie der Meinung sind, was nicht in den Körper gehört. Das spezifische Immunsystem ist ein sogenanntes Immungedächtnis. So kann man das vielleicht auch bezeichnen. Das ist etwas, was sich im Laufe der Jahre ausbildet. Das ist gerade am Beginn unseres Lebens ganz wichtig. Unterstützt wird das durch das Stillen der Mutter, die überträgt Teile des spezifischen Immunsystems auf ihr Baby. Aber auch im Laufe der ersten Lebensjahre, wo wir Infekte durchmachen, bilden wir ein spezifisches Immunsystem aus. Das bedeutet, in einfachen Worten erklärt, es kommt eine Zelle in den Körper, die jetzt nicht gut für uns ist. Zuerst einmal arbeitet das Unspezifische und dann kommen schon langsam die Zellen des spezifischen Immunsystems. Die docken an diesen Fremdkörpern an und bilden spezielle Substanzen und Zellen aus, die dann zusätzlich noch diese Fremdkörper, diese Keime und Bakterien deaktivieren. Und die merken sich das. Das heißt, wir haben Zellen ausgebildet, die speziell auf bestimmte Keime und Bakterien ausgebildet sind und können dann in Art Memory-Zellen im Körper gemerkt werden. Und wenn das nächste Mal wieder so ein Keim kommt, dann kommen schon die richtigen Zellen, um wie in einem Schlüssel-Schloss-Prinzip diese Feinde zu deaktivieren. Das ist eigentlich das Grundprinzip von Impfungen. Wenn wir uns Impfungen applizieren lassen, dann bekommen wir inaktivierte Zellen geimpft, die schon speziell auf einen bestimmten Virus produziert worden oder vorproduziert werden und bilden dann das spezifische Immunsystem aus. Das heißt, wir impfen uns zum Beispiel jetzt gegen Influenza. Es ist gerade aktuell im Moment, dann haben wir spezielle Zellen in diesem Impfstoff, die Influenza-Keime inaktivieren, spezifisch auf die entsprechenden Keime. Darum gibt es auch zum Beispiel jedes Jahr einen neuen Grippeimpfstoff, weil es so ist, dass sich der Grippevirus immer wieder verändert. Da gibt es dann Studien, die weltweit gemacht werden, dass man weiß, welche Viren kommen in diesem Jahr mit der Grippewelle. Und dementsprechend wird der Impfstoff auch produziert, dass wir ganz spezifisch auf die kommenden Viren Zellen im Körper haben, die da andocken und die den Virus inaktivieren. Da kann es auch schon mal passieren, dass dann die Voraussage nicht stimmt. Und gerade bei der Influenza kommt es so alle paar Jahre mal vor, dass der Impfstoff nicht den ausreichenden Schutz bietet, weil man sich halt ein bisschen verkalkuliert hat oder die Wissenschaft nicht ganz exakt den richtigen Virus vorausgesagt hat und wir nicht genau die richtigen speziellen aktiven Immunstoffe im Körper haben durch die Impfung.
Du hast vorhin etwas angesprochen, auf das ich noch einmal eingehen möchte, nämlich das Stillen von Babys. Mhm. Schon klar, es ist nicht jeder Mutter möglich, das Kind zu stillen. Es gibt aber auch viele, die sagen, na, stillen mag ich nicht, ich fütter mein Baby lieber übers Flascherl. Warum ist das Stillen so wichtig, gerade auch fürs Immunsystem?
Also prinzipiell möchte ich immer sagen, es ist jeder Mutter selbst die Entscheidung zu überlassen, ob sie das möchte, ob sie die Fähigkeit dazu hat, ist wieder ein anderes Thema. Es kann nicht jeder, aber auch niemanden tut es gut, wenn man sagt, du musst jetzt.
Naja, absolut.
Da bin ich mal strikt dagegen. Aber prinzipiell ist es so, dass die Muttermilch durch ihre Zusammensetzung dem Baby einen guten Start ins Leben beschert. Es werden nicht nur die Teile des Immunsystems der Mutter, das heißt jetzt spezifisch und unspezifisch, durch die Muttermilch mit übergeben, aber es werden auch andere Stoffe und Nährstoffe mitgegeben, die man, auch wenn es adaptiert ist, in einer synthetischen Muttermilch nicht in der Art und Weise mitgeben kann. Zusätzlich hat es noch andere Faktoren. Es fördert die Bindung der Mutter ans Baby. Es ist auch für die Mutter gesund, weil durchs Stillen viele Reflexe aktiviert werden, die die Rückbildung nach der Schwangerschaft der Gebärmutter fördern und so weiter. Es sind viele andere Faktoren auch. Aber wenn man es jetzt nur aufs Immunsystem projiziert, ist also das Stillen und das Trinken der Muttermilch fürs Baby ein guter Schutz. Man gibt da so schöne Bilder, das ist so eine Art Regenschirm, den man schützend übers Baby legt, wenn die Mutter die Fähigkeit hat zu stillen und wenn das Kind die Muttermilch übernimmt, weil einfach das mit der Muttermilch mitgegeben wird.
Alles klar. Wir schnupfen uns gerade durch die Jahreszeit. Ich glaube, das kann man wirklich überall gerade beobachten. Viele Menschen ziehen sich gerade zu dieser Zeit eine Erkältung zu. Symptome können zum Beispiel Halsschmerzen, Husten, Schnupfen oder Schüttelfrost sein. Wann wird das Immunsystem hier aktiv und was passiert da genau, Helga?
Naja, zuerst einmal noch Bezug nehmend auf die Impfung, auf die Grippeimpfung, dass Grippe und grippaler Infekt zu unterscheiden sind, ja. Mhm. Also eine Grippeimpfung ist immer sinnvoll, schützt vor der Grippe, aber schützt nicht vor einem grippalen Infekt. Das muss man jetzt einmal dazu sagen, weil das werden wir jetzt immer wieder in der Apotheke gefragt.
Okay.
Warum soll ich mich Grippe impfen lassen? Ich habe ja dann trotzdem einen Schnupfen, ja. Das sind einfach unterschiedliche Viren. Aber Schnupfenzeit, jetzt im Moment, ist einfach so, das Immunsystem arbeitet und auch wenn es gut zusammengestellt ist, ist es so, dass der Wechsel der Jahreszeiten, die Heizung, die trockene Luft, die geschlossenen Räume einfach ein bisschen die Schleimhäute austrocknen und das System insofern abschwächen. Man muss sich vorstellen, so ein Virus kommt jetzt daher über eine Tröpfcheninfektion, will über die Nase oder über den Rachen sozusagen eindringen. Im Normalfall hat die Schleimhaut die Funktion, das abzuwehren. Die Flimmerhärchen versuchen, den Virus wieder rauszupusten, weil dann muss ich gleich niesen. Aber das funktioniert jetzt vielleicht nicht immer so gut, weil alles trockener ist, weil ich vielleicht nicht so viel trinke, weil die Umstände etwas anders sind und vielleicht, weil die Virenlast einfach größer ist und dann dringen sie ein und dann ist das Immunsystem mehr gefordert als normal. Ja? Mhm. Und dann fängt es an zu arbeiten. Ja? Also das unspezifische System fängt an, die Fresszellen und die Killerzellen auszuschicken, um den Virus zu hemmen. Das spezifische System versucht, ihn zu erkennen mit seinen Strukturen und zu entsorgen sozusagen. Und das merken wir auch. Da erhöht sich vielleicht die Temperatur, wir niesen, wir husten etc. etc. Da merken wir das erste Mal, dass wir ein Immunsystem haben, weil im Normalfall merken wir das ja gar nicht.
Das heißt, diese ganzen Symptome wie Halsschmerzen, Husten, Schnupfen und so weiter, wenn ich das habe, dann bedeutet das, mein Immunsystem ist bereits aktiv.
Es ist immer aktiv, aber da ist es noch aktiver.
Aktiver, okay.
Aktiver. Im Prinzip ist das Immunsystem unsere Firewall, ja? Mhm. Die merkt man ja sonst auch nicht. Man merkt erst, wenn ein Virus tiefer eindringt, oder? Mhm. Und so ist es beim Immunsystem auch. Dann spüren wir es.
Wo man es auch ganz deutlich spüren, ist, wenn die Temperatur ein bisschen hinaufgeht. Ne? Fieber ist ja an und für sich nichts Schlimmes. Mhm. Das ist ein Zeichen, dass der Körper auf Hochtouren arbeitet. Schlimm wird es, wenn es überhand nimmt und wenn das schon eine Belastung für den Organismus ist. Man sagt mir oft, bei Kindern lasst ihr ein bisschen fiebern, das schadet ja nicht. Erhöhte Temperatur ist auch ein Abwehrmechanismus. Damit versuchte der Körper auch nicht nur zu zeigen, dass er jetzt auf Hochtouren arbeitet, sondern auch durch die Erhöhung der Temperatur versucht er auch Keime und Bakterien abzutöten. Das ist wie wenn man was erhitzen im Prinzip. Das Problem ist nur, wo ist die Grenze? Wie geht es mir mit der erhöhten Temperatur? Wie geht es mit dem Kind mit erhöhter Temperatur? Und jeder, der Kinder hat, weiß, manche Kinder laufen mit 38,5 noch locker herum, haben überhaupt keinen Stress damit. Die gehen gut mit der Temperatur um, andere Kinder sind bei 37,8 schon schlecht beieinander und sind müde und bewegen sich nicht. Das muss man dann eben individuell anpassen, aber prinzipiell ist erhöhte Körpertemperatur nichts Böses, solange es im Rahmen bleibt. Es ist einfach ein Zeichen, hier wird auf Hochtouren gearbeitet.
Heißt das, wenn ich das Fieber senke, unterdrücke ich auch ein bisschen die Immunabwehr?
Den Rückschluss kann man so nicht ziehen. Wenn ich das Fieber senke, dann helfe ich dem Körper bis zu einem gewissen Grad schon, wenn der Leidensdruck groß ist. Das ist ein bisschen so in der Waagschale zu halten. Es gibt also die Grenze mit 38,5. Das sagen die Kinderärzte oft, um ein bisschen zu helfen und die Entscheidung abzunehmen und zu sagen, ab 38,5 geben sie was gegen das Fieber. Ja? Mhm. In Wirklichkeit sag ich meinen Mamas immer, sie sehen ja eh, wie es ihrem Kind geht. Also ich habe zwei Töchter, die eine war mit 39 noch putzmunter, die hat schon ein blutrotes Gesicht gehabt und ist immer noch herumgelaufen. Natürlich habe ich aber am gewissen Grad dann gesagt, so jetzt wird's bedenklich. Die hat einfach leicht gefiebert. Ein anderes ist, wie gesagt, mit 37,6 schon total lethargisch und liegt nur mehr herum. Da muss man ein bisschen helfen. Es hängt ein bisschen vom Menschentyp ab. Und zu hohe Temperatur ist natürlich dann nicht mehr gesund, ja. Aber so ein leicht fibriller Zustand ist prinzipiell für ein Kind nichts Schlimmes. Erwachsene gehen da wieder ganz anders damit um. Die haben aber natürlich auch wieder andere Mechanismen des Immunsystems, die dann eh stark genug sind. Da muss man jetzt das Fieber nicht unbedingt noch ausleben, ja. Das ist ein bisschen in der Waagschale zu halten. Aber prinzipiell ist es nichts Schlechtes, ja.
Warum können wir uns gegen Erkältungen nicht immunisieren?
Ja, diese Erkältungsviren, die sind ganz schlau, die können sich vom Immunsystem verstecken. Das heißt, ich baue nicht wirklich eine Immunität auf, wie es bei anderen Erkrankungen möglich ist, ja? Und deswegen haben wir wahrscheinlich jedes Jahr oder können wir jedes Jahr einen grippalen Infekt abfangen.
Sie verstecken sich nicht nur, sie verändern sich auch. Sie sind gut adaptogen, das heißt, die passen sich immer den Gegebenheiten an. Sie können mutieren, sie können ihre Form verändern, sie können die Art und Weise, wie sie in den Körper eindringen, anpassen. Die sind sehr anpassungsfähig. Man würde sich manchmal wünschen, man wäre ein Virus und könnte sich auch in manchen Situationen besser anpassen. Ja.
Es gibt viele Wege, um sein Immunsystem zu stärken. Alexandra, ich denke, wir könnten jetzt hier stoppen und nur zum Thema, wie stärke ich mein Immunsystem, einen zweiten Teil dieser Podcast-Folge herausbringen. Das bleiben wir unseren Hörern aber natürlich nicht schuldig. Also, was gibt's denn für Möglichkeiten, um sein Immunsystem zu stärken?
Vielleicht fangen wir mal damit an zu sagen, was tut dem Immunsystem nicht gut? Ja? stärken, ist dann die Folge daraus. Was tut dem Immunsystem nicht gut? Da fange ich jetzt bei ganz banalen Dingen an. Das heißt, vielleicht einmal unsere Lebensweise zum Teil. Jede Art von Stress, jede Art von Schlafmangel. Alles, was wir so in unserem normalen Tagesablauf regelmäßig machen. Wir ernähren uns teilweise nicht gesund. Wir haben zu wenig Schlaf. Wir trinken nur Kaffee und zu wenig Wasser. Wir haben Stresssituationen, die unseren Cortisolspiegel erhöhen. Ganz schlecht fürs Immunsystem. Wir achten nicht darauf, uns manchmal aus Situationen herauszunehmen und vielleicht entspannt durch den Wald spazieren zu gehen, um uns selber wieder zu erden und den Fokus auf uns selber zu nehmen. Wir lachen zu wenig. Lachen ist ganz gut fürs Immunsystem. Wir küssen zu wenig, weil Küssen ist auch ganz gut fürs Immunsystem.
Wirklich?
Ja, unbedingt. Bedenkt.
Das möchte ich jetzt genau wissen. Was passiert da?
Ich denke mal, du hast schon mal geküsst.
Ein, zwei Mal, ja.
Ja, genau. Und Küssen ist ganz wichtig fürs Immunsystem, weil man weiß ja oft, wenn man oft einen neuen Partner, eine neue Partnerin hat, dann kann schon mal passieren, dass man Fieberblasen bekommt. Und das ist ein Zeichen, dass da jetzt zwei Mikrobiome aufeinander kommen, die vorher vielleicht noch keinen Kontakt miteinander hatten. Da muss man dann ganz viel weiter küssen, damit sich das relativ gut aneinander anpasst. Das ist dann ein Zeichen, dass das Immunsystem gestärkt wird und gekräftigt wird und man hat dann auch weniger Fieberblasen. Ich habe da ganz ein nettes Erlebnis einmal gehabt mit einem Kunden. Der ist gekommen, er hat eine neue Freundin und der ist über und über voll mit Fieberblasen und das geht jetzt nicht, weil er hat heute am Abend wieder ein Date, er braucht es was, dass die Fieberblase am Abend weg ist. Wir haben es nicht ganz geschafft, aber wir haben sein Date gerettet. Also all diese Dinge, diese zwischenmenschlichen Beziehungen, in welcher Art auch immer, sind gut fürs Immunsystem, weil wir uns gegenseitig unterstützen. Weil der eine hat die Stärken in seinem Immunsystem, der andere hat die Stärken. Und wenn sich da zwei miteinander vereinen, wie auch immer, kann es eine Stärkung des Immunsystems bringen.
Heißt das, je öfter ich meine Küsspartner wechsle, desto gesünder bin ich?
Nein, unterbreche ich dich jetzt sofort. Wenn sich das dann einmal angepasst hat, ist es wie bei den Schwänen ein Leben lang.
Na Gott sei Dank. Also ein Kusspartner.
Kusspartner. Und all diese Situationen, die uns das Leben, da gehört ja dann vielleicht auch in einer dauerhaften Beziehung auch dazu, dass man glücklich ist, sollte so sein, auch Glückszustände sind gut fürs Immunsystem. Alles, was uns gut tut und wo wir das Gefühl haben, da fühle ich mich jetzt wohl, stärkt indirekt auch das Immunsystem. Und umgekehrt, Umkehrschluss, alles, was uns stresst, was uns unglücklich macht, wo wir uns denken, oh, das ist echt nicht lustig, ist schlecht für unser Immunsystem, weil das reagiert sofort auf solche Situationen. Wenn ich jetzt die Dinge nicht immer vermeiden kann, sei es, ich habe heute in der Früh einen Termin, ich muss in der Früh aufstehen, ich habe einen Stress in der Früh, ich ärgere mich gelegentlich am Tag. Ich bin Situationen ausgesetzt, wo ich mich nicht wohlfühle. All das schwächt das Immunsystem und deswegen muss ich dann fürs Immunsystem was tun. Und da sind wir jetzt dort bei der Frage, die du mir gestellt hast, was kann ich jetzt tun, um das Immunsystem zu unterstützen? Zusätzlich jetzt im Herbst, wo die Virenlast größer wird, wo die Räume trockener werden, wo die Schleimhäute trockener werden, wo ich heute mal vielleicht in der Straßenbahn fahre und angehustet werde oder wo ich mich in einem Flugzeug befinde, wo das Lüftungssystem sämtliche Viren und Bakterien, die da in dem Flieger sind, durch die Gegend schleudern. Dann habe ich mehr Belastung. Zusätzlich kommt meine persönliche Situation und dann passiert es, dass ich krank werde. Und um das zu verhindern, kann ich einiges tun.
Vielleicht noch kurz, wir erinnern uns an die Pandemiezeit, da haben wir an allen Ecken Desinfektionsspender vorgefunden, um unsere Hände zu desinfizieren. Auf der anderen Seite hört man ja auch immer wieder, je steriler man lebt, desto schlechter fürs Immunsystem. Also ist jetzt regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren gut oder nicht so gut?
Beides. Das ist eine super Antwort, gell? Mhm. Es ist gut, sich regelmäßig die Hände zu waschen und zu desinfizieren. Aber es schaut auch gar nicht, wenn man mal mit Dreck spielt. Ich sage immer, Kinder, die irgendwo am Land aufwachsen und dann mal mit Dreck spielen und mit Schmutz Kontakt haben, das stärkt das Immunsystem. Es kommt immer auf die Lebenssituation drauf an. Das ist genau das, was ich vorher gemeint habe. Wenn du jetzt in einer Situation bist, wo dein Immunsystem eh schon Vollgas arbeitet, weil halt rundherum alle krank sind, weil du einen Stress hast, weil du vielleicht jetzt nicht gerade der glücklichste Mensch bist, dann ist das Immunsystem eh schon schlecht, gefordert und arbeitet eh schon auf Vollgas. Dann regelmäßig Hände waschen. Dann, ich habe in der Pandemie immer zu meinen Mitarbeitern gesagt, Hände waschen, Mund ausspülen, Nase befeuchten. Also einfach, um die Situation zu stabilisieren, um dem Immunsystem zu helfen. Aber es macht auch nichts, wenn Kinder einmal in der Dreckpfütze herumhopfen und vielleicht einmal den Finger im Dreck gehabt haben und den dann in den Mund stecken. Wenn die gesund sind, ist das kein Thema. Dann kommt das Immunsystem damit schon zurecht. Das trainiert, das ist ein Fitnessstudio fürs Immunsystem. Aber wenn sie schon schlecht beieinander sind oder wenn wir jetzt schon schlecht beieinander sind, dann ist Händewaschen, Desinfektionsmittel gut. Dann hat sich ja auch in der Pandemie gezeigt, dass das Tragen von Masken ein bisschen schützt, ja? Weil wir hatten in der Zeit der Pandemie kaum klassische Erkältungskrankheiten, weil hat jeder Hände gewaschen, desinfiziert, Masken getragen. Auf Dauer ist es schlecht, weil hinten noch einmal gesehen, wenn wir dann auf einmal keine Maske mehr tragen, dann kommen die Infekte wurscht wie irre, weil unser Immunsystem schon so schlecht geworden ist. Das ist ein bisschen abzuwägen.
Okay. Helga, wie schaut's denn mit Vitaminen und Mineralstoffen aus? Wie wichtig sind die?
Sie helfen einfach dem Immunsystem stark zu sein. Ganz schlicht und einfach. Ganz klassisch ist das Vitamin C. Ich glaube, das kennt dann jeder. Ich bin ein bisschen verkühlt, die Nase rinnt ein bisschen. Ein Vitamin C nimmt jeder gerne. Ob es jetzt in Form eines Safts ist, ganz normal, ob es mit Hilfe von Gemüseernährung Obst ist, ja, oder man geht einfach in die Apotheke und holt sich eines, um einfach das Immunsystem so zu stärken, weil es diese Radikale, diese Fremdstoffe einfach gut entkräftet, sage ich einmal so, abwehrt. Dann gibt's noch das Zink, Vitamin C und Zink, die zwei arbeiten sowieso gerne zusammen, die ergänzen sich gut. Zink ist auch für diesen oxidativen Stress ganz gut. Zink ist gut für die Haut, für die Schleimhaut. Viele Jugendliche kennen das ja zum Beispiel, wenn sie Akne oder Pickeln haben, dass sich die Haut verbessert, wenn man Zink einnimmt. Und so ist es auch für die Schleimhaut. Und die Schleimhaut ist ja wichtig für das Immunsystem, für den Abwehrmechanismus. Also die zwei sind immer ganz wichtig für das Immunsystem, wenn man sie zusätzlich ergänzt in dieser Zeit, wo man eben anfälliger ist. Selen ist ein Thema, muss man ein bisschen vorsichtiger sein, ist aber oft ergänzend in den Präparaten dabei als Kombination, ist ebenfalls bei oxidativem Stress notwendig.
Ja. Oxidativer Stress heißt was?
Beim Abbau von Schadstoffen entstehen Stoffe, die dem Körper schaden. Man kann sich das so vorstellen, vor dir hast du einen Würfel und dieser Würfel ist jetzt was Böses. Ja? Und dann kommen die T-Zellen und die Killerzellen und bearbeiten diesen Würfel und dann werden da lauter Teile entstehen, die jetzt nicht mehr einen Würfel darstellen und nur 4, 8 Ecken haben, sondern ganz viele Ecken, weil da entstehen so Bruchteile und ein Teil dieser Bruchteile ist extrem aggressiv, weil das tut einfach weh, weil der ist spitz und kantig und der kann dem Körper Schaden zufügen. Und diese aggressiven Stoffe haben aber das Bedürfnis, irgendwie zu agieren im Körper. Die sind hochaktiv, diese Radikale, die da entstehen, und wollen andocken und wollen irgendwo ihre Reaktionsfähigkeit ausleben. Und die können wirklich zu Schäden führen. Das heißt, man weiß, dass Radikale eventuell Krebszellen ausbilden können. Man weiß, dass freie Radikale schädigend wirken, nicht nur aufs Immunsystem, sondern auch auf andere Stoffwechselprozesse im Körper. Und alles, was freie Radikale produziert in unserem Körper, versucht man zu binden, versucht man zu unterbinden, versucht man mit anderen Stoffen einzufangen, damit diese freien Radikale keinen Schaden anrichten. Und da bietet sich eben vor allem Vitamin C, Zink und Selen an, was die Helga gemeint hat, eben auch, um diese freien Radikale einzuhüllen und unschädlich zu machen. Das Ganze versucht man jetzt mit einfachen Worten zu erklären. Das ist ein hochkomplexer Prozess. Aber mit Bildern ist es vielleicht am einfachsten, dass man sich vorstellt, die entstehen einfach beim Abbau und die sind richtig, richtig wüde Hund, sagt man in der Steiermark. Die wollen unbedingt irgendwo hin und was tun und was machen. Und sie haben nichts Gutes im Sinn, sondern die sind richtige Stritzis. Und die versuchen wir jetzt so schnell wie möglich zu binden und ihnen die Fähigkeit zu nehmen und sie wieder zu harmonisieren. Das ist so der kleine Lausbub, den man dann einfängt und hernimmt und sagt, so, jetzt setz dir mal hin und jetzt gibst du mal eine Ruhe. Ja, vielleicht kann man das so am besten erklären.
Also ich bin dir ja dankbar, dass du das immer so bildlich und veranschaulichst. Ich mache das ja prinzipiell in der Apotheke auch so vor dem Kunden, aber das ist im Moment ein bisschen schwieriger da.
Schaust, dass du dir einen Würfel zulegst jetzt für die Zukunft. Gell? Ja. Es gibt auch noch andere Vitamine und Stoffe?
Im Prinzip sind alle Vitamine wichtig, also ob jetzt Vitamin A, ob jetzt die ganzen B-Vitamine, das ist ja ganz ein Komplex, die sind ja ganz wichtig für alle Stoffwechselprozesse im Organismus. Es sind die Mineralstoffe wichtig. aber auch das Vitamin D, das im Moment in aller Munde ist. Vitamin D kennen wir, ist ein Vitamin oder auch ein Hormon, das gerade jetzt in dieser Zeit wieder gefragt ist, weil wir weniger Sonnenlicht haben. Und das Vitamin D ist wichtig einmal für den Knochenaufbau, so kennen wir es. Es ist aber auch wichtig für das Immunsystem und für unsere Psyche. Also das ist im Moment wichtig, vermehrt einzunehmen. Und dafür muss man einmal seinen Vitamin D-Status kennen. Der wird ja mittlerweile schon oft auch bei einer gesunden Untersuchung gemessen und festgestellt. Es ist jetzt auch so, dass wir in den steirischen Apotheken Vitamin D-Messungen durchführen zur Ergänzung, einfach dem Kunden einen erleichterten Zugang zu gewähren.
In nur 15 Minuten, habe ich gehört.
Genau, und das funktioniert auch gut. Das funktioniert auch gut und die Nachfrage ist gut, ja. Und man kommt auch wirklich ins Diskutieren. Und die Werte sind erstaunlich, ja. Unterschiedlich und auch von der Tagesverfassung abhängig.
Zum Vitamin D nur kurz. Es wird auch das Sonnenvitamin bezeichnet. Das ist ja eigentlich klassisch gesehen kein Vitamin, sondern quasi ein Halbhormon, weil wir es ja auch selber produzieren können. Wir produzieren es vor allem im Sommer. Mit dem Sonnenlicht tun wir uns da leichter. Und im Herbst und im Winter, genau, wenn wir heute so hinausschauen, diesen grauen Tag sehen, der ja was Schönes haben kann. Aber für unsere Vitamin D-Produktion eigentlich nicht möglich bei diesem Wetter. Und deswegen sollte man gerade im Winter, wo das Immunsystem eben, wie schon besprochen, für viele Dinge gebraucht wird und aktiv sein soll, auf den Vitaminstatus achten. Das heißt, wir wissen, kennen wir schon von unseren Mamas, im Herbst kriegt man dann ein bisschen mehr Zitronen und Orangen, einfach um Vitamin C zuzuführen. Früher mal haben die Leute relativ viel Sauerkraut und Kraut und Kohl gegessen, da war halt auch viel Vitamin C drinnen. Das hat schon Sinn, erstens sowas haltbar zu machen über den Winter und zweitens ist halt da relativ viel Vitamin C drinnen. Und da hat man halt versucht man sich über die Winterzeit hinüberzuretten. Und laut Studien der letzten Jahrzehnte wissen wir, dass eben das Vitamin D da einen großen Einfluss hat aufs Immunsystem und relativ leicht zu substituieren ist und deswegen auch die Messung von Vitamin D im Herbst sehr sinnvoll ist. Aber prinzipiell sage ich, wenn jemand wirklich so ein Gesamtpaket haben will, ist es einfach vielleicht nicht sinnvoll, einzelne Vitamine herauszupicken, sondern wenn es jetzt keine chronische Erkrankung vorliegt oder wenn ich jetzt nicht irgendeinen speziellen Fokus auf irgendetwas legen muss. Das heißt, ich habe jetzt jemanden, der Dauermedikamente einnimmt, der Diabetiker zum Beispiel. Der braucht manche Vitamine in einem erhöhten Ausmaß. Zum Beispiel der Diabetiker muss seinen Fokus auf das Selen zum Beispiel legen oder eben auch aufs Vitamin D. Aber für den Otto Normalo, so wie wir da sitzen, wir sind an und für sich gesunde Menschen, wir sollten im Herbst ein Multivitaminpräparat, so als Schutz für den Winter einnehmen. Da sollte Vitamin C drinnen sein, da sollte Zink drinnen sein, Selen und Vitamin D. Und mit dem, so als Kur im Herbst für 4 bis 6 Wochen, kommt man mal gut über die gröbste Zeit. Oft ist dann im Jänner, so nach Weihnachten, wenn der Weihnachtsstress nachlässt, weil der Weihnachtsstress ist auch schlecht für unser Immunsystem, sinkt die Kraft des Immunsystems dann im Jänner meistens ab. Da kommt dann auch sehr oft die Grippewelle, das kann man dann oft beobachten. Oft kommt sie schon früher in den letzten Jahren, aber sehr oft ist so im Jänner. Und da kann man dann vielleicht noch ein zweites Mal was tun für sein Immunsystem aktiv und dann kommt man über die kalte Jahreszeit eigentlich schon ganz gut drüber.
Obwohl zu Silvester so viel geküsst wird.
Ja, aber da ist dann oft der Alkohol das Problem und Alkohol ist wieder schlecht fürs Immunsystem.
Das ist richtig. Apotheken haben ja früher noch viel mehr mit Heilpflanzen und Kräuter gearbeitet. Welche Rolle spielen die heute noch?
Eine große Rolle. Wir verwenden eine Reihe von Pflanzen auch, um unser Immunsystem zu unterstützen. Da ist an oberster Stelle für mich Echinacea. Echinacea ist eine Pflanze, die eigentlich aus dem südamerikanischen Raum kommt, die aber bei uns seit vielen Jahren und Jahrzehnten eingesetzt wird, um das Immunsystem zu stärken. Hier wird vor allem das unspezifische Immunsystem unterstützt. Es wird aber auch die Zistrose sehr gerne eingesetzt. Die Zistrose hat auch eine relativ gute Wirkung, wenn der Infekt schon da ist, weil die hat so ein bisschen die Fähigkeit, die Killerzellen zu aktivieren und dann sagen so, volle Kraft voraus. Es werden aber auch noch andere Pflanzen, wie zum Beispiel der Ingwer, sehr gerne eingesetzt. Ingwertee ist halt nicht so jedermanns Sache, für Kinder oft aufgrund der Schärfe nicht sehr gerne hier zu verwenden. Und auch Sternanis. Sternanis ist nicht nur ein wunderbar hübsches Ding, das sehr gerne zum Basteln verwendet wird, sondern hat auch Inhaltsstoffe, die eben auch spezifisch und hier vor allem auf den Grippevirus wirken, ganz interessanterweise. Wir haben auch in Zeiten, wo es keine Medikamente gegen Influenza gegeben hat, mit hochdosierten Sternanis-Präparaten sehr gute Wirkung auf den Influenza-Virus feststellen können.
Mhm. Und dann gibt's die Superfoods, gibt's auch noch?
Ja, die Superfoods, dazu zählen zum Beispiel die Aronia-Beere oder Acerola ist ja bekannt, ist das Vitamin C, das natürliche. Cranberry kann man verwenden aufgrund des Vitamin C-Gehalts, glaube ich. Preiselbeere und Cranberry wird ganz normal auch oft als Hausmittel verwendet, weil Aronia wird ja oft im ländlichen Bereich durchaus genutzt und verkauft im Privatbereich, was ich so mitbekommen habe, oder bei den Märkten oder auch im Naturkostladen. Und das sind durchaus gute Möglichkeiten, das Immunsystem mit zu unterstützen.
Vielleicht jetzt für alle, die jetzt gerade kein Bild von einer Aronia-Beere vor sich haben, wie schaut die aus?
Also die Aronia-Beere ist vergleichbar mit einer Schwarzbeere vielleicht, nur ein bisschen größer und ein bisschen heller. Mhm. Also es ist ein Strauch und die wird eben großflächig angebaut mittlerweile auch schon. Der Saft ist ein bisschen bitter und wenn man das jetzt so trinkt, aber man kann ihn dann dementsprechend auch aufpeppen. Oft wird dann irgendwas dazugegeben, damit er besser schmeckt. Das schaut aus wie eine größere Schwarzbeere. Man kann es vergleichen so wie die Preiselbeere und die Cranberry. Die Cranberry ist auch ein bisschen größer und hat eine härtere Schale. Und so ist vielleicht die Aronia mit der Schwarzbeere vergleichbar. Aber ganz gleich ist es nicht. Schaut ein bisschen anders aus.
Okay. Unser Immunsystem reagiert nicht immer richtig. Es kann auch überreagieren und dadurch Allergien auslösen. Was läuft hier dann falsch, Helga?
Naja, das Immunsystem ist zwar sehr schlau, aber gerade bei den Pollen oder bei den Milben, also bei allen Dingen, die eine Allergie erzeugen, erkennen sie nicht, dass dieser Fremdkörper unserem Körper gar nicht schaden würde. Und das Immunsystem bekommt Stress, glaubt, es ist ein gefährlicher Stoff und reagiert darauf. Und da ist es vor allem die Reaktion, dass Histamin freigesetzt wird. Und das merken wir dann einfach. Also das ist ein Abwehrstoff. Die Augen beginnen zu tränen. Sie versuchen sozusagen, diese Fremdstoffe auszuspülen. Die Nase beginnt zu laufen. Es ist ja so, dass meistens klare Flüssigkeit rauskommt. Man versucht einfach, diesen Stoff rauszubringen. Die Haut wird gerötet, die reagiert drauf. Das heißt, das Immunsystem versucht, diesen Stoff, den sie als Fremdstoff einstuft, der aber keiner ist, loszuwerden. Und das mit dem Wirkstoff Histamin in dem Fall.
Und warum ist es so, dass heutzutage immer mehr Menschen an Allergien leiden?
Es ist eine Überreaktion, ganz einfach. Es ist eine Überreaktion und die ist multifaktoriell. Da gibt es viele Gründe, warum das so ist. Meine Erklärung ist, dass wir einfach manchmal unser Immunsystem zu sehr belasten durch schwächende Faktoren, durch zu wenig stärkende Faktoren und das kann Allergien auslösen. Wir wissen auch, dass wenn jetzt zum Beispiel Kinder in Familien aufwachsen, wo Mama und Papa schon zu Allergien neigen, dass diese Neigung zu Allergien mitgegeben wird und dass das Kind dann oft noch viel früher oder auch intensiver an einer Allergie leidet. Wir wissen, dass wir durch Stärkung des Immunsystems auch das Ausmaß der Allergie und die Intensität der Allergie lindern können. Das ist zwar Überreaktion, aber wenn wir das Immunsystem stabilisieren und stärken, wird die Allergie weniger. Es ist eigentlich ein Absurdum, aber es funktioniert. Wir haben zum Beispiel groß angelegte Studien schon gehabt, dass wir mit der Stärkung des Immunsystems, vor allem im Darmbereich durch Prä- und Probiotika, wo man ganz viel machen kann und auch Kindern jetzt zum Beispiel schon gleich nach der Geburt solche Substanzen zuführt, die einfach abgestorbene Keime darstellen, die den Darm und das Immunsystem im Darm stärken, dass die dann oft wesentlich geringere Tendenzen zu Allergien haben und auch wenn allergische Reaktionen auftreten, die geringer auftreten. Das heißt, umso stabiler wir unser Immunsystem machen, umso geringer ist auch die Gefahr von Allergien, obwohl es eine Überreaktion ist.
Es gibt aber auch Menschen, die schauen, dass sie ihr Immunsystem stärken, aber es funktioniert dann trotzdem nicht so, wie sie sich erhoffen. Hat das jetzt was mit Autoimmunerkrankungen zu tun? Wenn ja, was passiert da in unserem Immunsystem?
Eine Autoimmunerkrankung ist immer etwas, wo das Immunsystem ganz und gar nicht funktioniert. Das kann viele Gründe haben. Das kann sich im Laufe eines Lebens auswirken durch tiefgreifende Schädigungen. Das kann aber auch in unserer DNA, in unserer Gensubstanz, die wir einfach mitbekommen bei der Geburt liegen, dass da einfach Krankheiten vorliegen oder Schädigungen in unserer DNA vorliegen, die es nicht erlauben, dass das Immunsystem ordentlich arbeitet. So kann man das einfach erklären.
Abschließende Frage, was sind die bekanntesten Autoimmunerkrankungen?
Naja, Diabetes vom Typ 1. Da wird einfach vom Körper kein Insulin mehr produziert, das wir brauchen für den Glukosestoffwechsel. Und da muss das Insulin von außen zugeführt werden. Dann MS, also Multiple Sklerose, ist sicher auch bekannt, wo einfach von den Nervensträngen diese Myelinschicht, die Ummantelung, aufgelöst wird und das Reizleitungssystem eher blank daliegt. Ja. Bekannt ist zum Beispiel auch noch die Psoriasis, die Hauterkrankung. Die ist noch dabei.
Neurodermitis bis zum gewissen Grad.
Bis zum gewissen
auch,
Grad,
dass das
genau.
Autoimmunerkrankung
ja.
ist.
Und diese ganzen Arthritis. Rheumatoiden Formen, die gibt es noch. Und die sind im Prinzip jetzt nicht reparierbar, aber man hat gute Möglichkeiten, den Verlauf entweder ein bisschen zu stoppen, wie bei MS oder bei Rheuma, oder man kann einfach ergänzende und helfende Stoffe einsetzen, wie zum Beispiel eben beim Diabetes das Insulin. Es funktioniert gut, indem man das substituiert, ja.
Also wir haben da jetzt ganz, ganz viele Sachen gehört, mit denen wir unser Immunsystem stärken können. Wenn ich heute von der Arbeit nach Hause fahre und bei einer Apotheke vorbeischaue, was wäre das Erste, was ihr mir mit auf den Weg geben würdet?
Hast du einen Schnupfen?
ich sage jetzt mal ja.
Haben wir heute schon festgestellt, du bist ja selten krank, oder?
Ja, ich bin grundsätzlich selten krank, aber Schnupfen, ja, der taucht immer wieder mal auf.
Nachdem ich weiß, dass du Imker bist, weiß ich auch, dass du ja mit Bienenstoffen viel zu tun hast. Und Propolis ist zum Beispiel ein guter Stärker des Immunsystems und das hast du ja im Prinzip zu Hause. Aber nachdem du ja gerne in eine steirische Apotheke gehen möchtest, hol dir ein Multivitaminpräparat mit Vitamin C, Zink und Selen und nimm es mit nach Hause und du und deine Frau, ihr könnt einmal so eine Kur machen, das schadet nie. So 4 bis 6 Wochen im Herbst und vielleicht noch im Frühjahr.
Und vielleicht auch gleich einen Vitamin D-Test mitmachen.
Der genau. ist sowieso gut.
Gut, danke für eure lehrreichen und spannenden Ausführungen. Winter is coming. Liebe Zuhörer, nehmt euch die Tipps von Alexandra und Helga zu Herzen. Euer Immunsystem wird es euch danken und bestimmt auch euer Arbeitgeber, wenn ihr weniger Krankenstandstage im Jahr erlebt habt. Dankeschön fürs Kommen.
Danke ebenfalls.
Ohne Nebenwirkungen. Der Steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.